SRF 1.
Das ist das Regionaljournal Graubünden. Tag 3 nach dem grossen Fischsterben im Nationalpark. Wir reden mit dem Sprecher vom Park, haben Hörerreaktionen zum Unfall und ein Interview mit den Kraftwerkbetreibern. Außerdem, der Kanton Graubünden hat den Repower-Deal abgewickelt. Und Savognin und Obersachsen zeichnen eine positive Bilanz von der Skisaison 2012-13. Das Wetter morgen, trotz ein paar Wolken, ist es ziemlich sonnig. Am Mikrofon Diane Jörg. Mehr als 10'000 Fische sind im Nationalpark eingegangen und das Leben auf einem Teil vom Bergbach Spöhl ist ausgelöscht worden. Wir haben darüber berichtet. Zuerst ist wegen einer technischen Panne aus dem Livigno-Stausee kein Wasser mehr in den Bach geflossen. Wo man das gemerkt hat, haben die Verantwortlichen von der Engadiner Kraftwerk am Fuss der Staumauer einen Schieber geöffnet. Statt Wasser ist dort dann aber schlammige Brühe rausgekommen und hat alles noch schlimmer gemacht. Wie geht es jetzt weiter am Spöhl? Der Silvio Lichti hat mit dem Hans Lotzen vom Nationalpark geredet.
Hans Lotzen vom Schweizerischen Nationalpark. Es ist jetzt Tag 3 nach der Umweltkatastrophe im Spöhl. An was sind jetzt eigentlich Parkwächter und auch Dinge deiner Kraftwerk zurzeit wirklich konkret dran?
Also Massnahmen, die jetzt getroffen worden sind, sind das kontinuierlich Restwasser oben runterkommt, und zwar etwa 2 bis 5 Kubikmeter pro Sekunde. Und zwar tut man das Wasser auch variieren, die Menge, damit das Material, das jetzt im Bach drin liegt, bereits ein bisschen ausgespült werden, aber vor allem auch, dass es nicht aushärten kann. Weil sobald dort drin kompakt die Sedimentschicht ist, ist das eine ganz schlechte Grundlage, damit die Natur das wieder besiedeln kann.
Das Ziel ist aber, dass der Schlamm, der ja eben eingebracht worden ist in das Bachbett, wieder rauskommt. Hat man da schon Ideen, wie man den rausbringen will?
Ja, die einfachste Massnahme ist natürlich, ein rechtes Hochwasser zu machen. Und das wird irgendwann auch einmal stattfinden. Die Frage ist, wann der richtige Zeitpunkt ist für das. Und das müssen die Wissenschaftler, die am Donnerstag werden ins Internet zusammentreffen und sich vor Ort einen Eindruck werden verschaffen, entscheiden müssen, was ist das beste Timing für so eine Aktion.
Jetzt, wie lange rechnen Sie eigentlich, bis der Bach wieder sauber ist, sage ich mal, also dass einfach der Schlamm draußen ist?
Ja, wenn man wirklich mit grobem Geschütz würde auffahren und ein starkes Hochwasser würde runterladen, könnte man das in relativ kurzer Zeit machen. Also das ist eine Frage von einem halben Tag. Die Frage ist, was passiert, wenn man so ein grosses Hochwasser, ein künstliches Hochwasser, dort runterlässt? Also wenn das der Todesstoß ist für einen Haufen oder die wenigen Lebewesen, die dort drinnen überlebt haben, dann wäre das auch nicht die richtige Massnahme. Und das Ausbalancieren von diesen Massnahmen, das wird auch der Knackpunkt sein und die grösste Herausforderung.
Drängt da Zeit?
Wir dürfen uns überhaupt nicht drängen lassen. Das Schlimmste, was wir jetzt machen können, sind Schnellschüsse und Verschlimmbesserungen.
Eben das oberste Ziel jetzt zuerst einmal, wie Sie gesagt haben, ist wirklich, dass man den Bach wieder sauber kriegt. Nachher hat man zwar einen sauberen Bach, aber eigentlich einen toten Bach. Die Philosophie vom Nationalpark dort ist so eben, dass man die Natur sich selber überlässt. Wäre es jetzt aber gerade bei dem Spöhl, wo ja eigentlich nicht mehr ein natürliches Gewässer ist mit der Kraftwerksnutzung, wäre es dort nicht sinnvoll, zum Beispiel Fisch auszusetzen und so halt der Natur gleich unter die Arme zu greifen?
Ja, das würde natürlich der Philosophie vom Nationalpark total widersprechen. Und es gibt ja eigentlich auch keinen Grund, das zu machen, weil das ist ja nicht das Fischereigewässer, wo jetzt da irgendwie der Fischereiverein könnte ein grosses Aufheben machen, weil es dort kein Fisch mehr drin hat, vorübergehend. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass einzelne Fische überlebt haben, und zwar im unteren Teil vom Spöhl, dass die allenfalls auch vor dem dreckigen Wasser geflogen sind, Richtung Ausgleichsbecken Ovaspinn. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es eine Wiederbesiedlung gibt von unten her, dass die wieder den Bach draufkommen. Das wäre für uns eigentlich der optimale Fall. Und man darf auch nicht vergessen, die Fische, die Bachforellen, die dort drin sind in dem Spölbach, das ist eine ganz spezielle Form. Die sind auch visuell, kann man die gut unterscheiden von anderen. Das ist bis jetzt eine selbsterhaltende Population in dem Spölbach, und wenn man jetzt da einfach irgendwelche Fische aussetzen würde, würde man noch den grösseren Schaden anrichten. Von dem her sind wir da für sanfte Methoden.
Hans Lotzen, der Nationalpark, der hat schon seit längerem eine Zusammenarbeit mit Engadiner Kraftwerk, und der Spöl, der ist so ein Vorzeigeprojekt, also dass sich quasi Wassernutzung und Ökologie nicht ausschliesst. Der Zwischenfall jetzt mit den vielen tausend toten Fischen, dort irgendwie die Zusammenarbeit zwischen dem Nationalpark und den Engadiner Kraftwerk aufs Spiel setzen?
Ja, schauen Sie, wir sind mit den Risiken der Technik konfrontiert worden, und Das Schweizer Volk hat entschieden in den 50er Jahren, dass die Engadiner Kraftwerke gebaut werden sollen. Das war eine Volksabstimmung. Heute ist das so, die Anlagen sind da, wir müssen mit denen leben und wir können wesentlich besser mit denen leben, wenn wir gut mit den Engadiner Kraftwerken zusammenarbeiten. Klar, wir haben alle natürlich Wut im Bauch und wenn man die Fisch gesehen hat dort oben, das kann einem wirklich nur furchtbar leid tun, es ist ein grauenhaftes Bild. Aber es bringt uns nicht weiter, wenn wir jetzt auch noch anfangen zu streiten mit den Engadiner Kraftwerken, sondern wir müssen jetzt probieren, Lösungen zu finden. Jetzt abgesehen von allen Entschädigungsleistungen und all den Geschichten, die es gibt. Aber unser Interesse als Nationalpark ist, dass das Stück Natur dort oben so schnell wie möglich wieder so kann funktionieren, wie es eben sollte funktionieren. Und da sind wir auch auf die Engadiner Kraftwerke angewiesen, auf eine gute Zusammenarbeit.
Trotzdem gibt es schon Forderungen an die Adresse der Kraftwerke, dass so etwas, gerade auch in dem sensiblen Raum Nationalpark, nicht mehr passiert.
Ja, das ist für mich eigentlich fast der wichtigste Punkt. Ich meine, das ist jetzt wirklich ein GAU gewesen. Man kann den nicht rückgängig machen, aber wir müssen alles unternehmen, dass so etwas nicht wieder passiert. Und jetzt auch gerade im Hinblick auf die Leerung vom Stausee Livigno, wo geplant ist für 2015 und die muss gemacht werden für die Revision von den Anlagen, die jetzt eben mittlerweile bereits seit über 40 Jahren in Betrieb sind. Genau im Hinblick auch auf die Revisionen müssen wir schauen, dass dort alles sauber über die Bühne gehen und dass es einfach nicht mehr kann vorkommen, dass über längere Zeit kein Restwasser fließt und das niemand merkt. Das darf meines Erachtens nicht passieren. In der heutigen Zeit muss es möglich sein, technische Systeme zu haben, die mindestens merken, dass unten nichts rauskommt. Und das finde ich, das darf man voraussetzen und das muss auch so realisiert werden.
Sagt Hans Lotze, er ist der Sprecher vom Schweizerischen Nationalpark. Von einem Öko-GAU oder einer Katastrophe redend die Experten. Das Fischsterben im Engadin beschäftigt aber auch unsere Hörerinnen und Hörer. Auf unserer Internetseite sind Kommentare zum Unglück deutlich. Der Philipp Gemperle mit einer Zusammenfassung.
So etwas darf doch einfach nicht passieren und erst noch in einem Nationalpark. Wer hat da versagt?
Oder?
Sehr, sehr traurig. So etwas darf in einem Nationalpark nicht vorkommen.
Das sind zwei von den User-Kommentaren auf unserer Internetseite srf.ch. Am Wochenende war der Bergbach durch den Nationalpark, der Spöhl, praktisch austrocknet gewesen, wegen einer Panne beim Stausee obendran. Die Verantwortlichen haben daraufhin einen Schieber unten am See aufgemacht, statt Wasser ist aber Schlamm gekommen. Und der hat die ganze Situation noch schlimmer gemacht. Nebst Bedauern gibt es auf unseren Internetseiten auch konkrete Vorwürfe an Kraftwerkbetreiber, an die Engadiner Kraftwerke, zum Beispiel den.
Vermutlich war es billiger, mit dem Schwall den hinter der Staumauer gelegenen Schlamm mitzureißen, als diesen kostenintensiv abzusaugen oder auszubackern.
Bei den Kraftwerken heisst es allerdings, den Schieber habe ich mir in den letzten 15 Jahren immer wieder aufgemacht. Bis jetzt habe ich nie etwas passiert. Wie das Unglück passieren konnte, das wird jetzt abgeklärt. Das Bündneramt für Jagd und Fischerei hat den Engadiner Kraftwerk angezeigt. Viele Kommentare auf srf.ch gehen aber über das Ereignis aus. Kritisiert wird unter anderem das Bevölkerungswachstum in der Schweiz und damit der steigende Stromverbrauch. Der Stromverbrauch, der auf Kosten von Fauna und Flora geht. Aber nicht alle sehen es so dramatisch.
Naja, die Fauna und die Flora lassen sich wenigstens wiederherstellen. Bei einem AKW hätten wir wesentlich mehr und vor allem andere Sorgen, die dazu kämen. Also bitte nicht zu sehr auf Öko-Übertreibung machen.
Öko-Übertreibung oder nicht, klar ist, der Nationalpark will dem Bergbach Spöhl die intakte Natur möglichst wieder zurückgeben. Bis sich die Fauna und die Flora erholt haben, dürfte es aber bis zu 20 Jahre gehen.
Bedauern, Vorwürfe, Lösungsvorschläge. Das ist der Kommentar auf srf.ch. Im Schussfeld stehen jetzt vor allem die Engadiner Kraftwerke, die den Stausee betreiben. Der Philipp Gemperle hat mit dem Jatschen Gaudenz von den Engadiner Kraftwerken geredet.
Jatschen Gaudenz, in gewissen Kommentaren auf unserer Internetseite wird Ihnen Gleichgültigkeit vorgeworfen, Ihre erste Stellungnahme. Wie schlimm finden Sie das Unglück wirklich?
Für uns ist das ein Unglück, das außerordentlich schlimm ist. Es ist so, dass wir seit 40 Jahren unsere Anlagen dort mitten im Nationalpark betreiben. Und für uns ist es immer klar gewesen, und es ist heute noch klar, dass wir nur mit der Natur arbeiten können und dass wir so wenig wie möglich die Natur beeinflussen können.
Nebst dem Unglück im Bach, wo dann eben nachher der Schlamm gekommen ist, hat es ja noch wie ein zweites Unglück gegeben. Bei 4000 Fischen hat sie die Turbine gesogen, weil es wenig Wasser im See hat. Da haben sie ja eben in einer ersten Stellungnahme das gerechtfertigt. Man brauche halt den Strom und müsse darum das Wasser ablassen. Können Sie sich vorstellen, dass da als gleichgültig überkommen kann?
In meinen Augen kann man das nicht so verbinden, weil wir haben einen Auftrag von der Öffentlichkeit, und zwar das Erzeugen von Strom. Und wir müssen das eigentlich machen, so also mit unseren Anlagen und mit dem Wasser, das wir haben. Und dass jetzt die Situation eingetreten ist, dass wir dort so wenig Wasser hatten, das ist einfach zurückzuführen auf den Energieverbrauch. Und weil wir innerhalb von unserer Konzessionsgrenze gewesen sind, hat man das auch gemacht.
Aber eben, Sie sagen, das darf man laut Konzession. Da kann man also schon sagen, man ist da eigentlich eher auf den Profit aus gewesen und hat die Umwelt halt ein bisschen im Hinterkopf gehabt, aber nicht vorne.
Das kann man so nicht sagen. Der Profit, wir sind auch eine Firma, die leben muss wie alle anderen auch. Und wir sind einfach eine Firma, die sehr saubere Energie herstellt, die die Bevölkerung verbraucht.
Und aber eine saubere Energie, die jetzt eben zu dem Debakel, kann man sagen, gekommen ist.
Ja gut, der Debakel, wie Sie so schön sagen, den kann man nie ganz ausschliessen, solange es technische Anlagen in der Natur sind.
Aber das heisst eigentlich, wenn ich Ihnen so zulasse, Sie haben grundsätzlich nichts falsch gemacht?
Wir sind uns in dem Sinn keiner Schuld bewusst. Wir sind zwar Auslöser von einer Umweltkatastrophe, das geben wir zu, das ist so. Das tun wir gerne nicht bestreiten, das ist so. Aber wir sind in dem Sinn uns keine Schuld bewusst.
Der Jatschen Gaudenz von den Engadiner Kraftwerk im Interview mit dem Philipp Kimperli. Wenn auch Sie Ihren Kommentar zu dieser Umweltkatastrophe oder an einem anderen Thema abgeben wollen, das können Sie. Die Adresse dazu lautet srf.ch/news. Der Kanton Graubünden und Axpo haben zusätzliche Aktien vom Bündner Energieunternehmer Repower übernommen. Der Schritt haben sie schon im Dezember angekündigt und jetzt vollzogen. Der Kanton Graubünden hat jetzt gut 58% der Repower-Aktien, Axpo gut 33%. Beide betonen in einer Mitteilung, dass sie die Anteile wieder reduzieren wollen. Dazu her will der Kanton in Zukunft die Gemeinden stärker am Geschäft von Repower beteiligen. Berge von Schnee und ein Haufen Leute auf der Piste. Mit der Ostern ist die Wintersaison in vielen Skigebieten aber vorbei und die Bergbahnen ziehen die Bilanz. In zwei Bündner Skigebieten und der Ostschweiz sieht es gut aus für die Saison 12-13. An gewissen Orten sogar super. Markus Wehrli.
Richtig super gelaufen ist die Wintersaison am Pizol. Da sind auf den vielen Schneeabend die Skifahrer in Scharen gekommen. Schon letztes Jahr haben die Pizolbahn einen Rekord eingefahren. Das Jahr ist es nochmal besser gelaufen. Der Geschäftsleiter Klaus Nussbaumer.
Ja, wir haben am Pizol von Saisonstart bis Ende hervorragende Pistenverhältnisse und viel Schnee gehabt. Wenige Sonnentage und trotzdem konnte man unseren Rekordumsatz und Rekordfrequenz vom Vorjahr um 3% übersteigen.
Viel Schnee also, aber auch schlechtes Wetter, vor allem an den Wochenenden. Am Pizol sind da dafür unter der Woche mehr Skifahrer angereist und so ist die Rechnung unter dem Strich aufgegangen. Vor allem im Toggenburg hat es im letzten Winter immer wieder Berge von Schnee angerührt. Die Toggenburger Bergbahnen haben von dem profitiert. Die Saison, die ist gut gelaufen, der einzige Dolken. Im weissen Schnee auch da, schlechte Wetter an den Wochenende. Der Jürg Schusterreit von der Toggenburger Bergbahnen.
Wir haben es auch gespürt, vor allem an den Wochenenden im Januar und Februar. Für uns als Tagesausflugsziel wären das eigentlich auch die entscheidenden Wochenende gewesen. Dort ist es dann an sich nicht so gut gelaufen.
Noch mehr als in Toggenburg sind Tagestouristen für die Bergbahnen Ebenalp bei Appenzell besonders wichtig. Die definitiven Zahlen zu der Wintersaison, die liegen zwar noch nicht auf dem Tisch, aber der Trend ist klar wie ein Eiskristall. Der Marketingchef Roman Henki.
Wir gehen von einem sehr guten Winter aus und gehen auch von stark steigenden Frequenzen im ganzen Skigebiet Ebenalp Horn aus.
Zwischen ihnen hätte es so viel Schnee gegeben, dass die Präparation der Piste eine ziemliche Herausforderung gewesen sei, sagt der Roman Henki. Ein Problem, das sich zum Beispiel in Obersachsen im Kanton Graubünden nicht gestellt hat. Da ist der grosse Schnee ausgeblieben. Es ist so gesehen ein durchschnittlicher Winter gewesen. Trotzdem, auch in Obersachsen ist die Bilanz gut. Der Josef Brunner, der Verwaltungsratspräsident der Obersachser Bergbahnen.
Also wir können vom Ergebnis her von einem sehr guten Winter reden. Es war eines der besseren Winter, die wir hatten, von den Erstzutritt und natürlich dann auch von den Umsatzzahlen her.
Genug, aber nicht übermässig Schnee hat es auch rund um Savonin gehabt. Trotzdem, mit den Zahlen ist man bei den Savoniner Bergbahnen zufrieden. Geschäftsleiterin Manuela Seeli.
Wir haben immer schön Schnee gehabt, wir haben nie bergenweise Schnee gehabt, aber immer genug, sodass wir eigentlich super Pistenverhältnisse gehabt haben. Und es zeichnet sich so einen leichten Aufwärtstrend eigentlich ab, was durchaus erfreulich ist.
Das vor allem im Vergleich zu den letzten beiden Winter, wo das Geschäft nicht besonders gut gelaufen sei.
Noch ist April erst 2 Tage alt. Eine gute Gelegenheit also, zum Zurückschauen auf die Worte vom letzten Monat, vom März. Platzte Träume, geschasste Mitarbeiter und ein abgeschnittener alter Zopf. Der März hat es in sich gehabt. Silvia Lichti.
In Bern hat es in der letzten Session eine kleine Revolution gegeben. Anzettelt hat sie der Glarner SVP-Ständerat, der Thies Jenny. Wegen ihm stimmt jetzt dann nämlich der Ständerat bald per Knopfdruck und nicht mehr mit Handzeichen ab. Die kleine Kammer ist ja nach peinlichen Fehlern beim Auszählen zu der Lachnummer geworden. Nicht einmal zählen können sie, die jetzt Bern da oben haben die Leute gefunden und sich verdutzt die Augen gerieben. Gleich hat der Thies Jenny lang müssen kämpfen, bis seine Ständeratskollegen eingesehen haben, dass es vielleicht doch nicht so weh tut, wenn man den alten Zopf abhaut.
Die Reaktionen waren teilweise derart geharnischt, dass ich schlicht den Eindruck hatte, es ging um die weitere Existenz dieses Rates. Und das ist ja nicht der Fall. Es ist ein ganz normales Sachgeschäft. Man kann dafür sein, man kann dagegen sein. Punkt, fertig, aus, die Maus.
Punkt, fertig. So ist es auch Anfang März der Bündner Olympiaplan gegangen. Die Bevölkerung die hat nichts wissen von Winterspielen vor der eigenen Haustür. Nein, danke, bei uns lieber nicht. Demokratie kann manchmal brutal sein. Das hat dann auch der Gian Cilli, der Chef der Bündner Olympiamission, müssen akzeptieren.
Die Enttäuschung ist sicher da, weil wir haben viel dafür gemacht. Wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Projekt haben, das Entwicklungsprojekt für die Region, für die Schweiz, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für den Sport. Und die Chance, die Entwicklungschance, die ist jetzt weg und das enttäuscht sicher ein bisschen.
Es ist ja so eine Sache mit Platz der Träume. Die einen verwachen daraus und sind enttäuscht, dass die Realität nicht mehr so zuckersüß ist und farbig aussieht. Anders ist es, wenn man aus einem Albtraum verwacht. Da ist man froh, wenn es endlich vorbei ist. Zu dieser Gruppe hat die SP-Nationalrätin Silva Semadeni gehört.
Es ist eigentlich interessant, dass sich Bündner nicht blenden lassen von diesen Versprechungen, von diesen Milliarden vom Bund, die gekommen wären, von dieser wahnsinnigen Propaganda. Bündner sind pragmatisch und schauen das Zeug selber an und machen sich eine eigene Meinung. Und so ist das eigentlich ein Sieg für Demokratie.
Punkt, fertig, aus, die Maus.
Genau, und aus und fertig ist es auch für den Maurus Kandrian beim St. Galler Baudepartement. Er hat lange dort in leitender Funktion geschafft, aber ein E-Mail an die israelische Botschaft zu Bern ist ihm zum Verhängnis geworden. Er hat dort über ein Attentat gejubelt, wo Juden gestorben sind. Für das rassistische Mail ist er auch verurteilt worden. Der St. Galler Baudirektor, der Willi Haag, hat sich darum einvernehmlich, wie es amigs so heisst, vom Mitarbeiter getrennt.
Wir sind natürlich schockiert und irritiert gewesen, wo wir gehört haben, vom Inhalt von seinem E-Mail an die israelische Botschaft. Und solche Aussagen lassen sich mit dem Verb vom Baudepartement und den Mitarbeitern der Staatsverwaltung schlicht nicht vereinbaren.
Für den Regierungsrat ist der Fall also klar, für den mittlerweile reuigen E-Mail-Schreiber, der Maurus Kandrian, nicht so.
Aus der Gesamtsicht heraus kann ich den Entscheid von Willi Haag nachvollziehen. Ob ich es gleich gemacht hätte, das will ich offen lassen, aber er hat das Recht zum Entscheiden als Regierungsrat.
Und darum?
Punkt, fertig, aus, die Maus.
Auch der Churer Bischof hat sich diesen Monat mit einer Personalfrage herumschlagen. Der Pfarrer von Sedrun hat auf seinem privaten katholischen Internetportal einen Beitrag darauf gehabt, wo Bischof mit Hakenkreuz verunglimpft hat. Die Kirchgemeinde hat den Pfarrer auf die Strasse gestellt. Der Bischof hat es zuerst auf die sanftere Tour probiert, auch quasi einvernehmlich, wie der Bistumssprecher Giuseppe Grazia gesagt hat.
Dass wir schnell wieder Ruhe haben, möchte der Bischof, dass der Retonai selber demissioniert. Das wäre die sauberste und schnellste Lösung. Und da sind wir jetzt dran.
Daraus ist aber nichts geworden. Der Pfarrer hat nicht mitgespielt. Der Bischof hat auf hart gemacht und ihn am Schluss entlassen. Geschasste Mitarbeiter, platzte Träume und einen abgeschnittenen alten Zopf im Ständerat. Ja, der März, der hat für einige Überraschungen gesorgt. Hellhörig gemacht hat zum Beispiel auch die Nachricht aus einem anderen Ecken der Schweiz. In Genf müssen die Angestellten vom Kanton selber ihre Büro putzen. Das soll Geld sparen. Wer also nicht schon daheim genug zu tun hat mit Staubsaugern und Wäschmachen, kann sich jetzt auch beim Arbeiten mit Abstauben und Putzen umschlagen. Gerade so weit will man zwar bei uns nicht gehen, aber auch da springen nicht im Alltag Putzekippen der Mitarbeiter mit dem Besen hinein, sagt der St. Galler Kantonsbaumeister der Werner Binotto.
Also Kübel selber leeren, Papier entsorgen, das tun unsere Mitarbeiter jetzt schon selber, auch ich persönlich.
Putzdienst für die Angestellten? Nein, so weit wette kein Kanton in der Ostschweiz gehen. Es dürfte da also alles beim Alten bleiben. Keine Überraschungen. Eine Überraschung ist aber mindestens in der Luft gelegen bei der Versammlung der St. Galler Bauern. Sie hätten es in der Hand gehabt, eine Frau zur Präsidentin eines Bauernverbands zu machen. Aber die Sensation, die ist ausgeblieben. Die Bauern sind sich unter Tradition treu geblieben und haben wieder einen Mann zu ihrem Chef gemacht.
Ich habe jetzt nichts gegen eine Frau an der Spitze, aber...
Wenn ich Frauen kenne, haben ja sie daheim schon viel zu sagen. Und jetzt ist jetzt das da an der Spitze, haben sich jetzt anders entschieden. Es sind ja sehr viele Frauen auch delegiert gewesen.
Die Zeit für eine kleinere Revolution, die war also beim St. Galler Bauernverband noch nicht reif gewesen. Sonst hat der März aber einen Haufen Unerwartetes für uns parat gehabt. Und wir sind gespannt, was der April zu bieten hat. In dem Sinn...
Punkt, fertig, aus, die Maus.
Jawohl, die Worte vom Monat März sind es gewesen, im Beitrag von Silvia Lierti. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist 5:06 zu der Wetterprognose. Die hat heute Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend ist es meistens nur leicht bewölkt, nur in der Herrschaft gibt es von Norden her Hochnebelfelder. Morgen hat es in der Herrschaft und in der Surselva, wahrscheinlich aber auch im Prättigau und im Schanfig, Hochnebelfelder. Sie lösen sich nur zögerlich auf. Auf den Bergen und in den übrigen Gebieten ist es den ganzen Tag ziemlich sonnig, trotz ein paar ausgedehnten Schleierwolken. Am Nachmittag kann es dann in den Südtälern ein paar Quellwolken geben. Morgen Morgen früh liegen die Temperaturen zu Chur bei Wert um den Frühpunkt. In den Mulden vom Oberengadin bei etwa minus 11 Grad. Am Nachmittag werden dann in der Herrschaft Wert um 8 Grad erreicht, im Engadin zwischen 6 und 11 Grad. Am Donnerstag ist es in den Südtälern meistens stark bewölkt und vor allem in der zweiten Tageshälfte kann es ein bisschen Regen geben. Sonst ist es am Vormittag noch teilweise sonnig und es ist in Nordbünden ganz leicht föhnig. Dann in der zweiten Tageshälfte tut es überall mehr und mehr zu und gegen den Abend kann es dann auch in Mittelbünden von Süden her ein bisschen Regen bzw. Schnee geben. Schneefallgrenze liegt im Bereich zwischen 1000 und 1400 Meter. Die Höchsttemperaturen liegen in Chur bei 12 Grad.
Der Felix Blumer. Und jetzt das Wichtigste vom Tag. Nach der Umweltkatastrophe im Schweizerischen Nationalpark treffen sich Experten noch diese Woche zum Diskutieren, wie man den Bergbach Spöhl wieder säubern könnte. Das Bachbett ist wegen einer technischen Panne bei den Engadiner Kraftwerk mit einer dicken Schlammschicht überzogen. Mehr als 10'000 Fische und Pflanzen sind beim Unglück am Wochenende umgekommen. Jetzt ging es darum, dass sich das Leben im Bach so schnell wie möglich wieder erhole, heisst es beim Nationalpark. Zu fest eingreifen will man dort aber nicht. Man möchte der eigenen Philosophie treu bleiben und Natur so viel wie möglich sich selber überlassen. Alle unsere Beiträge zu den Naturkatastrophen im Nationalpark können Sie jederzeit im Internet nachlesen unter srf.ch/news. Das war es vom Regionaljournal Graubünden am Dienstag, 2. April. Mehr Informationen aus der Region gibt es morgen Morgen um 6:30 wieder. Am Mikrofon war Jana Jörg. Schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.